Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Hungry Minds. Mir zugeschaltet ist wie immer mein herrlicher Kilian Hampel. Hi.
Hallo.
Kilian, ich habe neulich ein Interview gelesen oder beziehungsweise erstmal bin ich in meinem Instagram-Feed auf diesen Artikel aufmerksam geworden. Mhm. Und da habe ich ein neues Wort gelernt, das ich so tatsächlich noch nicht kannte. Weißt du, was hinter Heterofatalismus steckt?
Ich bin ganz ehrlich, nö.
Aber also, hast du dieses Wort schon mal gehört?
Ich bin ganz ehrlich. Ich könnte mir jetzt, man kann sich jetzt ganz spontan hier was rausreimen, aber ist mir noch nicht untergekommen.
Kannte ich tatsächlich auch nicht. Und deswegen habe ich erstmal direkt die Google-Maschine angeschmissen. Und hinter dem Wort steckt tatsächlich die Definition. Also Heterofatalismus beschreibt die zunehmende Frustration, Enttäuschung und Resignation vieler heterosexueller Frauen in Bezug auf Partnerschaften mit Männern, die oft als anstrengend, unzuverlässig oder gar therapeutische Problemfälle empfunden werden.
Okay, aber ausdrücklich von Frauen ausgehend über die heterosexuelle Beziehung mit Männern.
So ist es, genau. Und das fand ich total spannend, denn wenn ich mich mit meinen Single-Freundinnen so unterhalte, dann stelle ich schon fest, okay, ist anscheinend wenig brauchbares Material dahinter. Und tatsächlich haben wir ja in dem Kontext auch schon mal darüber gesprochen, dass zumindest so die politischen Anschauungen von jungen Männern und von jungen Frauen irgendwie auseinandergehen. Also wir wissen, weltweit wählen junge Frauen eher liberaler und junge Männer eher konservativer. Und irgendwie gehen da die Weltbilder anscheinend so ein bisschen auseinander. Und auf jeden Fall habe ich im Kontext des SZ-Magazin-Interviews mit Maike Stoverock dieses Wort Heterofatalismus kennengelernt und fand das total interessant. Vorausgegangen ist dem Artikel nämlich ein Meinungsstück in der britischen Vogue, den die Autorin Shanti Joseph geschrieben hat. Und in diesem Artikel geht sie der Frage nach, ob es mittlerweile peinlich sei, einen Boyfriend zu haben.
Also man würde sich schämen dann dafür, meinst du?
Ja, genau. Und Maike Stoverock, unsere heutige Gästin, denn ich habe sie natürlich auch direkt angeschrieben und habe gesagt, Entschuldigung, können Sie bitte mal in unseren Podcast kommen? Ne? Ja. Sie ist studierte Biologin mit dem Schwerpunkt Evolutionsökologie und sie erforscht unter anderem Partnerschaftsentscheidungen von Frauen. Sie hat 2021 das Buch Female Choice geschrieben und ist damit jetzt auch irgendwie wieder in dieser aktuellen Debatte. Also mit welchem Mindset sind junge Frauen heutzutage Single und mit welchem Mindset treffen sie eben auch Partnerschaftsentscheidungen?
Cool.
Ja. Wie nimmst du das denn als bevor wir uns jetzt mit Maike unterhalten, wie nimmst du das denn als Mann wahr, dieses Thema? Du bist ja jetzt auch nicht mehr Single. Wie lange bist du schon in einer Beziehung?
5 Jahre, bisschen mehr als 5 Jahre, ja. Also auch schon ein Weilchen. Und es ist, also ich persönlich, ich meine, ich habe ein bisschen auch die wissenschaftliche Brille, ich sehe diese Unterschiede, die du gerade angesprochen hast, deutlich, Geschlechterunterschiede in unserer Jugendstudie und noch in anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch gesellschaftlich habe ich das Gefühl, viele dieser Trends, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, gehen so ein bisschen, da anscheinend steckt der große Unterschied das Geschlecht drin, gar nicht mal Altersgruppen, sondern eher die Geschlechter. Und gleichzeitig persönlich nehme ich es wahr, dass es natürlich, wenn wir uns Statistiken angucken, bestimmte Geschichten anschauen, Femizide anschauen, ein Riesenproblem ausgeht von der männlichen Seite, weswegen ich verstehen kann, wenn da gewisse Frustration und auch Sorge mitschwingt, gerade bei jungen Frauen zum Beispiel. Und trotzdem wünsche ich mir natürlich in irgendeiner Form das Gemeinsame, dass man da, dass sich da auch Männer nicht schämen müssen für ihr Geschlecht natürlich und dass sie da selbstbewusst auftreten können und gleichzeitig wissen, dass sie auch die Rolle haben, natürlich Frauen zu schützen und generell einfach es lebenswert zu machen. Ne? Also da ist natürlich eine gewisse Achtsamkeit, Bewusstsamkeit muss da schon vorhanden sein.
Hast du gerade gesagt, sie haben die Aufgabe, Frauen zu schützen?
Nein, generell nicht Frauen zu schützen, aber dafür, also für einen Schutz in der Gesellschaft, also Ja, dass man sich gegenseitig respektiert und Schutz gibt, oder? Das ist doch eigentlich die Aufgabe von der Gesellschaft. Ich meine das nicht aktiv, oder?
Also weißt du, von der gesamten Gesellschaft, nicht
genau, die gesamtgesellschaftlich.
Aufgabe von Männern, ja.
Nee, das ist gesamtgesellschaftlich natürlich. Aber
dass wir uns eben alle wohlfühlen, ja, volle Kanne. Aber das ist nämlich ein spannender Punkt, deswegen bin ich da gerade so drüber gestolpert. Also welchen Mehrwert sollten Männer heutzutage eigentlich in eine Beziehung bringen? Was erwarten Frauen? Und das ist natürlich auf der einen Seite eine komplett individuelle Sache und auf der anderen Seite, und deswegen sprechen wir heute mit Maike, natürlich auch etwas, was man vielleicht erforschen kann. Und eben deswegen forscht sie natürlich auch zu der Frage, auf welcher Grundlage junge Frauen Beziehungsentscheidungen treffen. Und um da so ein bisschen reinzukommen, haben wir sie eben heute als Expertin eingeladen, um zu erfragen, welchen Mehrwert Männer, aber natürlich auch Frauen heutzutage in Partnerschaftsbeziehungen mit reinbringen müssen, sollten, damit eben beide sagen, lohnt sich. Denn am Ende des Tages ist eine Beziehung, und ich glaube, da würdest du mir zustimmen, ja phasenweise auch immer Arbeit. Also Kommunikationsarbeit und Kompromissfindung und so weiter, ne? Da gehört ja auch irgendwie immer etwas dazu, was man gibt. Man profitiert ja nicht nur, man nimmt ja nicht nur, sondern nein, man muss sich eben auch hier und da mal anpassen und Kompromisse finden. Geil, wir gehen rein. Wir wünschen euch viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Maike Stoverock. So, hallo liebe Maike, und wir sind drin im Gespräch mit dir. Schön, dass du uns zugeschaltet bist.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr.
Ich habe gerade Kilian im Intro schon erzählt, wie Feuer und Flamme ich war, als ich deinen Artikel gelesen habe oder beziehungsweise das Interview im SZ-Magazin mit dir, weil ich direkt wusste, was gemeint war. Auch wenn ich jetzt schon über 8 Jahre in einer Beziehung bin, so, ne? Und auch jetzt mich nicht mehr date, aber ich höre eben von vielen Single-Freundinnen genau das, was du eben unter anderem in dem Interview beschreibst, und ich sehe das auch teilweise in vielen Beziehungen. Was hast du denn für Rückmeldungen bekommen, nachdem dieses Interview online gegangen ist?
Ja, die Rückmeldungen, die waren ziemlich deutlich nach Geschlechtern zu trennen. Die Frauen haben ergänzt, überwiegend sachlich im Tonfall. Sie haben noch Anmerkungen gehabt. Die Zustimmung war überwältigend bei den Frauen. Und die Männer waren halt alle sehr eingeschnappt, sehr beleidigt einfach. Also das waren auch wenn man in dem Insta-Post unter den Kommentaren vom SZ-Magazin nachschaut, die Männer, die sind alle schnippisch, beleidigt, beschimpfen. Gern genommenes Argument war, ja, wenn die Frauen uns nicht mehr brauchen, dann brauchen wir die auch nicht mehr. Mein Haushalt erledigt der Geschirrspüler und die Waschmaschine, was natürlich auch echt ein Frauenbild offenbart, wo man sagt, ja, vielleicht ist das auch kein Wunder, wenn du das als Hauptzweck einer Beziehung siehst, dass die Frauen sich abwenden.
Vielleicht liegt genau darin schon das Problem. Woher glaubst du, kommt denn diese Verletztheit oder auch Eingeschnapptheit der Männer in dem Kontext?
Also ich glaube, dass dieses ganze Thema Liebe, Sexualität, Partnerschaft, das ist ja für uns alle, für mich auch, ein unglaublich privates, persönliches, intimes. Da rührt es sehr häufig so frühkindliche Sehnsüchte an. Natürlich in einer männlich geprägten Zivilisation gehört zu diesem ganzen Thema Partnerschaft und Sexualität immer auch so ein Mann, der viele Partnerinnen hat oder der keine Probleme hat, Partnerinnen zu finden, der ist ein toller Typ. Ja? Also eine Partnerin zu finden oder Sexpartnerinnen zu finden, ist immer auch gleichbedeutend mit einer Form von Anerkennung bei Männern jetzt. Ne? Und in dem Moment, wo die Frauen sagen, dich würde ich noch nicht mal mit einer Kneifzange anfassen und wo sie das eben auch in einem gesellschaftlichen Trend tun, nicht nur auf individueller Ebene, in dem Moment merken die Männer natürlich, okay, da bleiben nicht nur meine innersten Sehnsüchte unbefriedigt, sondern mir wird auch eine Form von Anerkennung verwehrt.
Aber das ist ja, man hört es ja auch ganz oft zum Beispiel bei Catcalling, wenn Männer Frauen catcallen, etwas hinterherrufen, dann sagt die Frau, also viele Frauen liest man ja, versuchen das irgendwie zu ignorieren oder weiterzugehen. Es gibt aber auch viele, die dann sagen, da gehen sie jetzt aktiv drauf zu, drehen sich um und sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Und dann liest man ja auch ganz oft, dass dann die Männerseite wiederum sagt, ach, dich will ich ja eh nicht haben.
Ja.
Hab ich eh keinen Bock drauf, ja. Quasi. Und das ist das vielleicht auch dieses ähnliche, diese ähnliche Reaktion, ja, die du gerade auch beschrieben hast?
Ich habe gerade für mein neues Buch, das im nächsten Jahr erscheint, recherchiert, welche menschlichen Reaktionen sich letztlich auch so auf so eine frühkindliche Prägung zurückführen lassen. Und es gibt eine Studie, bei der untersucht wurde, dass die häufigsten Reaktionen auf Ablehnung entweder Ängste sind, also man zieht sich zurück, oder extreme Feindseligkeit. Und diese Feindseligkeit, die ist bei Jungen stärker ausgeprägt als bei Mädchen. Ich glaube, untersucht wurden in der Studie so Jugendliche oder junge Erwachsene. Und also dieses dich will ich ja eh nicht oder du bist ja eh hässlich oder so, das ist natürlich auch ein psychologischer Mechanismus, um sich von seinem eigenen enttäuschten Begehren und seiner nicht befriedigten Sehnsucht zu distanzieren. Man rationalisiert diese Enttäuschung weg, indem man sagt, ach, in Wirklichkeit wollte ich den oder die ja gar nicht. So. Aber da spricht immer eine ganz tiefe und sehr unreifer Umgang mit Kränkung daraus, finde ich.
So Insecurity ist eigentlich so ein bisschen, ne? Dass man nicht damit umgehen kann. Ja, Insecurity, also Unsicherheiten, dass man nicht damit umgehen kann, abgelehnt zu werden oder mal ein Nein zu bekommen.
Ja, ich würde den Teppich tatsächlich total gerne nochmal von Anfang an aufrollen und auch dieses Evolutionsbiologische mit reinnehmen. Vorher würde ich aber noch mal ganz kurz über diesen Begriff Heterofatalismus sprechen. Als ich ihn gegoogelt habe, musste ich so ein bisschen grinsen, habe ich schon gesagt, weil ich direkt wusste, was damit gemeint ist. Oder ich konnte es auch direkt so nachempfinden, wenn ich mich an meine eigene Single-Zeit erinnere. Ne? Und, aber gibt es denn dazu tatsächlich auch wissenschaftliche Belege oder ist das etwas, was wir nur so fühlen oder was vielleicht jetzt auch in unserer Gesellschaft sichtbarer wird, weil Frauen den Frust irgendwie lauter besprechen?
Also ich glaube, ich weiß es, Studien mit Zahlen habe ich so direkt nicht. Aber wenn man mal überlegt, dass sich in Südkorea, glaube ich, so eine Bewegung unter den jungen Frauen formiert hat. Ich glaube, die nannte sich 4M. Ich glaube 4M. Und das sind einfach junge Frauen, die sagen, ich verweigere mich diesem ganzen Datingpool. Ich gehe keine heterosexuellen Beziehungen mehr ein. Ich habe keinen Sex mehr mit Männern. Und allein, dass sich sowas als Bewegung auch bildet, also dass jetzt nicht nur Frauen im individuellen Rahmen irgendwie bei ihrem Mädelsabend sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf die Kerle, sondern dass da tatsächlich auch durch die sozialen Medien sowas wie eine Bewegung entsteht, das ist natürlich einfach auch erstmal ein Fakt. Ja, ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube sogar auch im SZ-Magazin, einen Artikel darüber gelesen, dass in China jetzt eine ganz ähnliche Bewegung aufkommt, dass Frauen sagen, nö, ich date nicht mehr. Und allein dieses Faktum, das zeigt schon, da ist was Reales da. Und die Entwicklungen der letzten Jahre, die sind eben so, dass dieses Unternehmen Morgan Stanley, ich glaube, das ist irgendwie Investment Banking oder so, Morgan Stanley hat sich so ein paar demografische Erhebungen aus Amerika zur Brust genommen und hat Leute drüber schauen lassen, gesagt, so, was bedeuten diese demografischen Erhebungen? Und die haben tatsächlich die Prognose gewagt, dass bis 2035 oder 2030 sogar, es war ein irre kurzer Zeitraum, 45% der Frauen zwischen 20 und 44 freiwillig Single und zum Teil kinderlos bleiben wollen. Und das sind natürlich dann schon irgendwie auch Zahlen, bei denen man denkt, um Gottes Willen, was macht das mit der Gesellschaft?
Ich finde es total spannend. Also es ist ja relativ einfach oder nachvollziehbar zu erklären, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, dass aus der Beziehungsmüdigkeit oder vielleicht auch Dating-Frust, den auch vorherige Generationen sicherlich kannten an der einen oder anderen Stelle, tatsächlich so eine Bewegung geworden ist. Ne? Aber was passiert denn, also diesen Prognosen zu folgen, in den nächsten 20 Jahren, 30 Jahren, dass es auf einmal so einen krassen Shift in der jungen Generation beziehungsweise auch noch bei jungen Frauen gibt?
Also die Hauptentwicklung, die dafür verantwortlich ist, ist die zunehmende wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen. Und Frauen wurden früher durch wirtschaftliche Abhängigkeit mehr oder weniger in die Beziehung gezwungen. Und sie mussten einen Partner haben, um in der Gesellschaft zu überleben, um Status zu gewinnen, um wirtschaftlich abgesichert zu sein. Und mit dieser wirtschaftlichen Unabhängigkeit, die gerade in den westlichen Ländern zunimmt, zeigen Frauen eben auch, okay, wenn ich nicht mehr durch Geldgründe gezwungen bin, mir einen Partner zu suchen, dann mache ich das auch einfach nicht mehr.
Und wir wollen später auf jeden Fall nochmal darüber sprechen, was Männer denn dann mittlerweile mitbringen müssen, um von Frauen gebraucht, in Anführungszeichen, oder gewollt zu werden. Ne? Darum geht es ja. Vorher aber nochmal ganz kurz, also du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass sich unsere Gesellschaft natürlich in den letzten Jahrzehnten krass verändert hat, ne? Das Frauenbild hat sich verändert. Frauen dürfen eigenes Geld verdienen, Frauen dürfen arbeiten, Frauen dürfen wählen gehen. Wow. Lass uns aber noch mal weiter zurückgehen. Was ist denn eigentlich der Ursprung oder die Herkunft der monogamen Paarbeziehung? Denn die ist ja eigentlich die Basis dafür, dass überhaupt eine Abhängigkeit von Mann und Frau entstanden ist, oder?
Ich glaube, das ist ein wechselseitiger Prozess. Die monogame Langzeitbeziehung, die kam nach der Sesshaftwerdung auf. Die Sesshaftwerdung ist ein Prozess, der sich selbst über mehrere Jahrtausende vollzog. Aber man geht heute ungefähr von dem Zeitraum von vor 12.000 bis vor 10.000 Jahren aus. Und mit dieser Sesshaftwerdung waren die Menschen zum ersten Mal dazu in der Lage, Wohlstand zu produzieren als Nomaden. Sie sind vorher in nomadischen Gruppen durch die Lande gezogen, ihren Nahrungsquellen hinterher. Da gab es einfach Limitierungen in der Lebensweise, die es unmöglich gemacht haben, Wohlstand, Besitz irgendwie zu erwirtschaften. Und nach der Sesshaftwerdung, als die Menschen sich ihre Nahrung selbst angebaut haben, ihre Rohstoffe selbst angebaut haben, da gab es Privatbesitz und der war sofort in männlicher Hand. Und klar, wenn man jetzt in eine neue Zivilisation reingeht, in der nur ein Geschlecht alles besitzt und das andere Geschlecht gar nichts besitzt, entsteht automatisch und sofort eine Abhängigkeit. Und ich erinnere mich daran, dass die Lara Fritsche in dem Interview gesagt hat, ja, eine Beziehung zu haben hat soziale Vorteile. Wie siehst du das? Und ich habe gesagt, da würde ich sofort widersprechen wollen. Ich würde es eher so sagen, dass diese männlich geprägte Zivilisation nach der Sesshaftwerdung dafür gesorgt hat, dass keine Beziehung zu haben Nachteile für die Frauen hat. So wird ein Schuh draus.
Zum Beispiel eben durch das Ehegattensplitting und so weiter. Das sind ja auch politische Instrumente, die ja eigentlich dafür sorgen, dass es ein Vorteil für die Frau ist oder für die Paarbeziehung erstmal verhandelt. verheiratet zu sein, ne?
Ganz genau. Oder wenn du zurückguckst, mal so ins 19. Jahrhundert, als in England so dieses puritanische, extrem auf Moral festgelegte England, da waren ganz viele Frauen, die unehelich schwanger geworden waren, gezwungen, ihre Babys abzugeben. Es gab einen Berufszweig, also Berufszweig in Anführungszeichen, der nannte sich Babyfarmer. Und das waren Frauen, die haben diesen ledigen Müttern gewissermaßen die Kinder abgenommen, haben ihnen Geld dafür bezahlt. Und sie nicht Geld dafür bezahlt, sondern die ledigen Mütter haben den Babyfarmern Geld bezahlt, damit die dafür sorgen, dass die Kinder aufwachsen. Und viele Babyfarmer haben die Kinder einfach getötet. Das heißt, sie haben das Geld bekommen von den ledigen Müttern und haben dann die Kinder entweder durch schlichte Vernachlässigung oder aktiv ermordet, haben sich bereichert an dem Elend dieser Frauen. Oder wenn man denkt, irgendwie dieses ganze Thema Abtreibung, Engelmacherinnen, Engelmacher, wie viele Frauen sind vor die Hunde gegangen in den letzten Jahrtausenden, weil sie versucht haben, sich eines Kindes zu entledigen, das sie nicht in der wirtschaftlich, politisch, gesetzlich geschützten Blase der Ehe gezeugt haben.
Mhm. Ja, das heißt, auch der Kinderwunsch ist ganz nah an dieses Beziehungsthema angedockt. Darüber wollen wir später natürlich auch noch sprechen, weil gerade wenn man einen Kinderwunsch hat, braucht man im Zweifel ja einen Mann, beziehungsweise gibt es auch dafür ja mittlerweile andere Lösungen. Aber darüber wollen wir nachher auch nochmal sprechen. Vorher nochmal ganz kurz zur Tierwelt. Du bist ja Biologin. Bei den allermeisten Tieren ist es doch eigentlich so, dass die Frauen bestimmen, welche Männchen sich fortpflanzen dürfen. Also dieses Female-Choice-Prinzip, das du ja auch in deinem ersten Buch 2021 breit besprochen hast. Was steckt hinter diesem Female-Choice-Prinzip und hatten wir Menschen das auch mal?
Also Female-Choice, man nennt das einfach Paarungssystem. Und das ist entstanden und zwar bei fast allen Tierarten. Es gibt so ein paar ärgerliche Ausnahmen, ohne die könnte man Female Choice tatsächlich Naturgesetz nennen. Also Fortpflanzung ist für Weibchen sehr viel kostenaufwendiger und auch riskanter, weil der Embryo nach der Zeugung, der lebt ja gewissermaßen für die gesamte Dauer der Trächtigkeit vom Körper der Mutter. Der weibliche Körper muss genug Energie aufbringen, um nicht nur sich selbst zu erhalten, sondern auch noch einem Embryo, später Fötus, das Heranwachsen zu ermöglichen. Die Fruchtbarkeit unterscheidet sich ganz extrem zwischen den Geschlechtern, weil eben die Weibchen in aller Regel nur eine Handvoll Eizellen maximal zur Verfügung haben pro Fortpflanzungsperiode, während die Männchen wirklich zeitlebens und jeden Tag die gleiche Menge von Spermien produzieren. Und das führt dazu, dass die Weibchen in der Regel auch nur an sexuellem Austausch interessiert sind, wenn sie fruchtbar sind. Also wenn ein Eisprung erfolgt ist, dann zeigen Weibchen der meisten Tierarten Interesse an Sex, während die Männchen immer Interesse haben. Und diese Diskrepanz ist natürlich auch leicht erklärbar. Dieses Fruchtbarkeitsfenster, das ist je nach Tierart so klein, so kurz, dass wenn also auch die Männchen da irgendwie knickrig oder knausrig wären mit ihren Spermien, dann wäre das Risiko einfach zu groß, dass sich dieses Fenster wieder schließt, ohne dass überhaupt irgendjemand schwanger geworden ist. Und diese hohen energetischen Kosten für die Weibchen, die haben einfach dazu geführt, dass die Weibchen immer wählerischer wurden im Laufe der Zeit. Für die ist es von ganz, ganz entscheidender, also ich würde wirklich fast sagen überlebensnotwendig, sich einen Partner auszusuchen, dessen gesamtes Auftreten möglichst überlebensfähigen Nachwuchs verspricht. Also der gesund wirkt, der groß wirkt, der, der geschickt ist bei Problemlösungsstrategien, beim Erjagen von Nahrung, was auch immer, ja. Und diese hohen Ansprüche der Weibchen, die führen eben dazu, dass quer durchs Tierreich die Männchen eine Riesenshow abziehen müssen. Die tanzen, die bringen Geschenke, die prügeln sich und die Weibchen können sich zurücklehnen und die Show genießen und am Ende sagen, okay, den nehme ich.
Bestes Beispiel, ich war ja erst letzten Monat in Mexiko auf der Halbinsel Yucatan unterwegs und wir haben dort so eine Safari-Tour gemacht, wo wir auch Krokodile gesehen haben. Und es gab auch den sogenannten Fregattvogel, ich kannte ihn nicht, das ist ein relativ großer Vogel, geht fast schon Richtung Adlergröße, schwarz, aber die Weibchen und Männchen haben so einen roten Hals. Und die Männchen, das war gerade Paarungszeit und man hat überall dieses Gebalze gesehen und dieser Hals, der bläst sich dann auf, man muss sich das vorstellen, das sah aus wie so ein riesen Rettungsring, oder ein Airbag, den du mir in den Hals haben, riesig, hat den kompletten Vogel eingenommen. Ich habe mir dann gedacht, wie logistisch blöd ist das eigentlich? Du kannst überhaupt nicht mehr fliegen damit. Also das haben die auch nur gemacht, wenn sie saßen, aber es war riesig. Also wirklich nochmal die Größe des Vogels nach vorne, zur Seite, nach links, hinten, überall diese riesen aufgeplusterte Hals. Und dann dachte ich mir, okay, eine ganz schön krasse Show für diesen Akt, den sie offensichtlich da gleich vollziehen wollen. Es klappt auch so. Also anscheinend kriegen dann dort die meisten Männchen hat das Männchen deutlich mehr Potenzial, wenn der Hals noch röter, noch größer ist, wenn es noch mehr aufgeplustert ist.
Ja, das stimmt. Und bei vielen, also Vögel sind ein ganz, ganz dankbares Thema beim Thema Female Choice, weil die eben so extrem auffällige Mechanismen oder Verhaltensweisen und auch ein Aussehen entwickelt haben, bei dem das auf den allerersten Blick sofort sichtbar wird.
Wenn wir jetzt zurück zum Menschen kommen, da hast du ja zum Beispiel auch in deinem Buch geschrieben, dass eigentlich 80% der Frauen würden sich aufgrund dieses Female-Choice-Prinzips eigentlich nur 20% der Männer aussuchen oder sich eben für sie im Sinne der Partner- oder Fortpflanzungswahl entscheiden, ne?
Ja, das ist so, denn eine der Nebenwirkungen der Female Choice ist, dass ein großer Teil der Männchen für diese Fortpflanzungsperiode unberücksichtigt bleibt. Und ich erinnere mich an einen Artikel, da hat man das bei Seelöwen, glaube ich, untersucht. Und es war tatsächlich so, dass in der Fortpflanzungsperiode 75% der Männchen sich nicht fortpflanzen konnten. Und das ist natürlich schon sehr krass, wenn man sich überlegt, solche Zahlen mal auf eine sesshafte Gesellschaft und in eine sesshafte Zivilisation anzuwenden, da wird einem Angst und Bange, denn diese unverpartnerten Männchen, die machen bei fast allen Tierarten Stress.
Ja, und so natürlich auch bei uns in der Gesellschaft. Jetzt, ich habe irgendwie das Gefühl, Female Choice gewinnt jetzt wieder so ein bisschen an Bedeutung, wenn wir uns zum Beispiel auch so Dating-Plattformen wie Bumble anschauen. Da ist es ja auch so, dass die Frau die Choice, also die Wahl trifft, wer darf mir überhaupt schreiben, mit wem möchte ich denn überhaupt näher in den Kontakt treten. Inwiefern siehst du denn, also gesellschaftlich, dass dieses Female Choice-Prinzip jetzt beim Menschen auch wieder an Bedeutung gewinnt, abseits von Bumble?
Ich finde, diese Dating-Plattformen, die sind ein extrem gutes Beispiel. Also da würde ich gar nicht sagen, abseits von Bumble, weil Dating-Plattformen, die gehören vor allen Dingen in Großstädten, würde ich sagen, in Großstädten der westlichen Länder gehört das einfach dazu. Man ist als Single auf irgendeiner Dating-App oder hat es zumindest mal ausprobiert. Und es gibt Zahlen von OkCupid, bei der Gründer von OkCupid, der hat einfach mal die Daten zusammengetragen, wie oft muss ein Mann, ich weiß nicht mehr, ich glaube nach rechts swipen bedeutet, das Foto gefällt mir und links swipen ist ausgemustert. Und die Männer haben einfach bei fast jedem Frauenfoto nach rechts geswiped. Die fanden das alles ganz toll. Es war natürlich auch ein totales Schrotverfahren. Denn jemand, der so wahllos Profile nach rechts swiped, der nimmt sich ja auch gar keine Zeit mehr, irgendwie das Profil mal durchzulesen oder zu gucken, passen unsere Interessen zusammen oder sowas. Und die bei den Frauen swipen nur bei einer Minderheit nach rechts, ja. Und ich glaube, die Zahlen waren irgendwie so, ein Mann muss 115 Mal nach rechts swipen, um ein Match zu bekommen. Also um eine Frau dazu, also da ist dann eine Frau dabei, die auch nach rechts swipet, sodass ein Match entsteht. Und ich finde das ganz spektakulär, diese Zahlen zu sehen. Ich war damals, als ich für Female Choice recherchiert habe, ich war richtig überrascht, wie deutlich und wie leicht diese Zahlen zum Prinzip der Female Choice passen.
Ja, krass. Und auf welcher Grundlage treffen denn Frauen heute ihre Beziehungsentscheidungen? Also was ist die Basis dafür, dass sie sagen, ah doch, das ist jetzt ein Mann, den ich kennenlernen möchte, mit dem ich mir eventuell auch eine Beziehung oder gar Kinder vorstellen könnte?
Ich würde sagen, Social Skills haben, also die Anforderung an Social Skills hat extrem zugenommen. Also den Frauen ist eher wichtig, dass ein Mann kommunizieren kann, dass er irgendwie im Kontakt mit seiner eigenen Gefühlswelt steht, dass er eben nicht nur so ein stoischer, maulfauler, was willst du denn, ich bring doch das Geld nach Hause, irgendwie ist. Ja, mein Freund, du kannst jetzt natürlich irgendwie die nächsten 50 Jahre dein Schicksal beklagen und den Zustand der Welt. Oder du kannst eben einfach sagen, okay, diese Veränderung ist nicht mehr aufzuhalten. Ich muss mich irgendwie anpassen. Ich muss mir diese Social Skills aneignen.
Und gleichzeitig sehen wir doch aber jetzt gerade auch in diesem Jahr Gegenbewegungen, die genau dem noch so ein bisschen gegenläufig erscheinen. Also zum Beispiel Tradwives, die wir ganz, ganz eindeutig positioniert sehen auf TikTok und Instagram-Accounts von Frauen, die zeigen, dass sie es genau anders wollen. Dass sie genau das wollen, was du gerade gesagt hast. Sie wollen einen Mann, der das nach Hause bringt, weil sie sich zu Hause um alles andere kümmern. Und die das dann auch so ein bisschen dieses Bild schaffen, auch gerade für junge Frauen, die da vielleicht unsicher sind in diesen Themen, aber auch junge Männer, die dann sich denken, ah, es gibt wohl doch auch dieses Bild, dass Frauen genau das wollen, dass sie das von mir erwarten würden quasi und die ja dann eine unglaubliche Gefahr bergen, weil man sich dann dadurch in Abhängigkeiten begibt, weil man dann vernachlässigt, was da eigentlich die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich geschaffen wurde, dass man da vielleicht genau so einen Gegenentwurf wieder startet. Das spielt ja genau damit, weil zum Teil werden diese Accounts ja auch damit gefördert, dass man sehr, ich sag mal, ältere Klamotten anhat oder sehr traditionell auftritt und genauso einen Gegenentwurf zu der heutigen Zeit gibt. Wie erklärst du dir das dann?
Also zum einen glaube ich, dass jede gesellschaftliche Bewegung, egal in welche Richtung, die erzeugt einfach immer wahnsinnige Reibung. Die Menschen positionieren sich. Und man darf nicht vergessen, dass dieses extreme Abhängigkeitsmodell dieser traditionellen Ehe oder Beziehung, das bedeutet vor allem auch, man braucht sich um nichts zu kümmern. Man braucht, also im Sinne von Verantwortung. Natürlich kümmern sich auch Tradwives um eine ganze Menge und die Organisation eines Haushalts. Ich scheitere schon daran, ich bin alleinstehender Single mit zwei Katzen. Ich scheitere schon an der Organisation meines Haushalts. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das dann noch mit Kindern im Haushalt ist, ja. Also diese Arbeit, diese unbezahlte Care-Arbeit, die möchte ich überhaupt nicht schmälern. Aber so alles, was aus dieser kleinen familiären Blase rausgeht, da braucht sich die Frau nicht drum zu kümmern. Und die braucht keine Entscheidungen zu treffen. Die wird im Zweifelsfall bei Entscheidungen auch gar nicht gefragt.
Aber trotzdem ist gerade ein Erzeugnis der aktuellen Krisenlage, dass man sich vielleicht nach dieser Stabilität, der Sicherheit, vielleicht gerade nach diesem Nicht-Kümmern um Steuerthemen, wirtschaftliche Themen, dass es vielleicht gerade daher rührt, was ja natürlich trotzdem extreme Gefahren hat, aber ich so ein bisschen verstehen kann, dass ein Modell, in dem man sich wirklich um nichts kümmern muss, attraktiv sein könnte, auch wenn es langfristig natürlich totale Gefahren birgt.
Ja, ja, klar.
Ich würde tatsächlich von den USA total gerne mal nach Norwegen springen, denn da ist es tatsächlich so, dass sich der Anteil der kinderlosen Männer, also der Männer, die sich nicht fortpflanzen durften, sicherlich wollten sich einige auch nicht fortpflanzen, die zählen da auch mit rein, auf jeden Fall der Anteil der kinderlosen Männer hat sich in den vergangenen 30 Jahren von 12% auf 23% erhöht. Was ging denn da in Norwegen?
Also Norwegen ist ein extrem, ich sag mal ein Tüdelchen, feministisches Land. Die sind sehr, sehr weit fortgeschritten mit der Gleichstellung der Geschlechter. Es gibt eine gute staatliche Kinderversorgung. Der Gender Pay Gap ist deutlich kleiner als in anderen europäischen Ländern. Die Frauen leiden nicht so diesen Karriereknick, nachdem sie Kinder bekommen haben, wie in anderen Ländern. Das heißt, in Norwegen achtet man sehr stark darauf, diese Gleichstellung der Geschlechter sehr ernst zu nehmen. Und die Zahlen, die zeigen, finde ich sehr deutlich, dass es eben nicht so ist, dass der Feminismus dazu führt, dass Frauen keine Kinder mehr wollen. Denn zu den Zahlen, die du gerade genannt hast, gehört ja auch, dass bei den Frauen innerhalb von 30 Jahren die Zahl nur um 2%, glaube ich, gesunken ist. Die Zahl der kinderlosen Frauen ist also bei fantastischer Versorgung ganz geringfügig gesunken und die der Männer ist drastisch gesunken. Das bedeutet, das kann nur bedeuten, rein rechnerisch, dass mehr Männer Kinder mit verschiedenen Frauen haben.
Und dass eben dieses Konstrukt Familie eben auf unterschiedliche Weisen zu leben ist und nicht mehr in dieser reinen Mutter-Vater-Kind-Konstellation. Ne? Also Familie ist ja heutzutage so viel mehr. Was passiert denn, also wenn wir Norwegen vielleicht so als Forecast sehen oder als Vorreiter und als feministisches Land, was passiert denn dann mit den Männern, die sich nicht fortpflanzen dürfen, die vielleicht gefrustet Single bleiben und darin keine Erfüllung finden, weil man muss natürlich auch sagen, auch Männer können im Single-Sein Erfüllung finden, kann ja auch für Männer irgendwie was Cooles werden, genauso wie Frauen es ja teilweise feiern, Single zu sein und darin eine Erfüllung finden, kann das natürlich auch bei Männern der Fall sein, aber was passiert denn in einer Gesellschaft, in einem Staat wie Norwegen mit den vielleicht gefrusteten Männern? Was brauchen die? Du hast ja vorhin schon gesagt, in der Tierwelt kommt es häufig zu Frust und zu Stress, wenn sich Männer nicht fortpflanzen dürfen oder auch unbefriedigt bleiben.
Also das bedeutet natürlich erstmal nicht, dass all diese kinderlosen Männer tickende Zeitbomben sind. Auch Männer entwickeln Depressionen, ziehen sich in sich selbst zurück. Ich habe aktuell keine Zahlen im Kopf, aber der Anteil von jungen Männern, die einfach leiden, die mitunter auch still leiden unter dieser unerfüllten Sehnsucht, der ist schon da. Und da möchte ich gerne auch nochmal dieses Stichwort Male Loneliness Epidemic aufbringen, die momentan gefühlt in aller Munde ist. Also immer mehr Medien und Wissenschaften wenden sich diesen jungen Männern zu, die nirgendwo unterkommen und kein soziales Netz haben. Aber Gewalt und Aggression ist schon zumindest eine Option. Und man sieht das eben auch in vor allem im Internet. Das Internet ist ja oft auch einfach wie so ein Vergrößerungsglas, das bestimmte Entwicklungen erst sichtbar macht, weil sie in den sozialen Medien zum Beispiel sehr verdichtet auftreten, ja. Und da wird es natürlich auch einfach wahnsinnig kritisch und gefährlich, denn es reicht ja überhaupt nicht zu sagen, not all men, weil im Zweifelsfall nimmt sich ein Mann eine Waffe und tötet damit 20 Menschen, ja, und da bringt einem Not All Men überhaupt nichts, weil diese Gewalt sich eben auch potenzieren kann.
Ja, dieses Male Loneliness ist auf jeden Fall ein Thema, was wir im nächsten Jahr auch nochmal groß aufgreifen wollen bei Hungry Minds, weil da drin ja ganz viel steckt tatsächlich. Von daher total gut, dass du es ansprichst. Ich würde, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs, ich würde jetzt nochmal total gerne diesen ursprünglichen Vogue-Artikel ja ansprechen, von dem du ja auch gehört hast. Ne? Kilian und ich haben im Intro schon drüber gesprochen. Da geht es darum oder um die Frage, ob man sich heutzutage schämen muss, in einer Hetero-Beziehung zu sein, also einen Boyfriend zu haben oder auch einen Ehemann zu haben. Ist das etwas, was jungen Frauen heutzutage peinlich ist? Maike, wie siehst du das?
Also, da ich selbst keine junge Frau bin, kann ich das nicht wirklich sagen. Ich glaube tatsächlich, es gibt über dieses Geschlechter- und Feminismus-Ding hinaus auch noch andere Gründe, weshalb junge Frauen bei Social Media sagen, okay, ich thematisiere meine Beziehung nicht. Ich erinnere mich damals, als in den 80er und 90er Jahren die ersten Boybands aufkamen, die jungen Männer, die mussten irgendwie Knebelverträge unterschreiben, bestehende Beziehungen oder auch Homosexualität nicht öffentlich zu machen, weil natürlich der Erfolg beim Publikum, der arbeitet ganz stark mit Begehren. Und wenn man jetzt weiß, dass der Lieblingssänger, der ist verheiratet oder der ist homosexuell, dann besteht einfach die Angst, dass diese ganzen 16-jährigen Mädchen, die kleine Herzchen in den Augen haben, dass die einfach die Platten nicht oder die Alben nicht mehr kaufen. Also ich glaube, da gibt es durchaus auch ökonomische Gründe oder Marketinggründe zu sagen, ich thematisiere das nicht.
In den Kommentaren auf TikTok und Instagram heißt es zum Teil, es fühlt sich republikanisch an, einen Partner zu haben, schreibt einer auf TikTok. Oder ich finde Frauen mit einem Freund automatisch ein ganz bisschen weniger cool. So, weil sie wahrscheinlich, so wie du sagst, ihre Individualität verlieren. Und was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, seitdem ich selber auch Mutter bin, ist ja, dass man spätestens dann noch diesen Mutterstempel aufgedrückt bekommt. Ne? Das heißt, dann verliert man ja noch ein Stückchen mehr seine Individualität und hat halt noch mehr. Oder wird halt sehr schnell in so eine gesellschaftliche Ecke gestellt. So, sie ist ja jetzt Mutter. So, sie agiert so und so, weil sie ist ja Mutter. Oder sie denkt bestimmt das und das, weil sie Mutter ist. Was natürlich Quatsch ist in dem Sinne. Aber dann ist die Partnerschaft in dem Sinne ja eigentlich eine Vorstufe von wenig Individualität, wie du es gerade beschrieben hast, zu noch weniger Individualität, wenn man dann auch noch Mutter ist in einer heterosexuellen Beziehung.
Ja. Und es ist eben auch so, wenn ich das noch dazu ergänzen darf, diese ganze, also Familiengründung bedeutet einfach auch in gewisser Weise, dass sich zumindest in den ersten Monaten nach der Geburt bei vielen Frauen die Welt extrem verkleinert. Die liegen im Wochenbett, vielleicht bekommen sie Besuch von der Mutter oder der Schwiegermutter oder Geschwistern oder so. Aber das wird einfach erstmal extrem häuslich. Ich glaube, das ist auch ein völlig normaler Prozess, dass man sich erstmal mit einem kleinen Kind irgendwie zurückzieht und glaube, dass da vielleicht auch so ein bisschen der mangelnde Respekt oder dieses, eine Frau mit Partner oder vielleicht auch eine Mutter ist ein ganz klein bisschen weniger cool, dass das daher rührt vielleicht.
Also so eine kleine Imagekrise, sowohl dieses traditionelle Familienbild als auch eine heterosexuelle Paarbeziehung. Maike, wir machen den Sack gleich zu. Am Ende möchte ich dir aber auch noch eine Frage stellen. Also dieser Heterofatalismus, über den wir jetzt ganz viel gesprochen haben und Beziehungsdynamiken und so weiter. Ist dieser Heterofatalismus, ist das jetzt ein Übergangsphänomen oder ist das ein langfristiger Zustand unserer Gesellschaft? Also wo glaubst du, wird es hingehen? Sind wir eher auf dem Weg von Norwegen zum Beispiel? Oder dreht Deutschland in eine andere Richtung ab? Schau mal in die Glaskugel. Du.
Also ich glaube, wir befinden uns gerade in einer irren Zeit des Wandels, in der ganz viele Zivilisationskonzepte Wiedersehen enden. Die kommen auch nicht wieder zurück. Ich glaube nicht, dass sich Frauen jemals wieder in den hohen Zahlen und in der Selbstverständlichkeit in eine Beziehung oder eine in die Mutterschaft hineinbegeben. Also diese Selbstverständlichkeit ist ja auch dem Automatismus geschuldet, dass Sex automatisch eben zu einer Schwangerschaft führt. Bis vor ein paar Jahrzehnten galt das eben auch noch, weil es keine ordentlichen Verhütungsmittel gab. Und ich glaube, hinter diesem Punkt, dass eine Frau das einfach als selbstverständlich ansieht, eine Partnerschaft zu bekommen und ein Kind zu bekommen, da gehen wir nie wieder hin. Und ich weiß noch nicht genau, welche Folgen das für die Gesellschaft hat, für die Zivilisation hat. Aber ich halte im Moment vieles für Wachstumsschmerz, traue mir selbst aber noch nicht zu sagen, in welche Richtung geht das. Wird alles viel schlimmer oder wird alles viel besser? Wird es für beide Geschlechter besser oder schlimmer oder finden wir einen Weg, gesellschaftlich Frieden zu schließen? Ich weiß es nicht.
Wir befinden uns auf jeden Fall in einer spannenden Phase, das können wir festhalten. Und wo wir auf jeden Fall als Gesellschaft nachholen müssen, ist auch eben das Männlichkeitsbild zu modernisieren und eben dem Frauenbild anzupassen. Wir haben es in den letzten Jahrzehnten krass geschafft, Frauen unabhängiger zu machen, das Frauenbild zu verändern und Frauen mehr Individualität zuzuschreiben. Und genau das müssen wir jetzt eigentlich auch für Männer erreichen. Das heißt, dass wir eben Männlichkeit bunter, vielfältiger denken und weg von diesem reinen Männer müssen die Ernährer sein, sondern nein, Männer dürfen und sollen natürlich ganz, ganz vieles sein, um dann eben auch in einer Partnerschaft das reinzubringen, was sich Frauen wünschen, nämlich nicht nur den Ernährer, sondern den Kommunikator, den Kümmerer, der auch gleichermaßen die Care-Arbeit übernimmt und eben ein Partner ist auf Augenhöhe und so mit ihnen durchs Leben geht. Maike, vielen, vielen Dank, dass wir dich heute da haben durften. Es hat total viel Freude gemacht und jetzt freuen wir uns natürlich auch auf dein kommendes Buch, was 2026 rauskommt, hast du gesagt, ne? Vielleicht.
Ja, Ende 2026.
Perfekt, vielleicht laden wir dich dann einfach wieder in den Podcast ein. Das wäre doch ein schönes Wiedersehen.
Sehr gerne.
Dankeschön fürs Zuhören.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Cool, vielen, vielen Dank. Und alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über eine Bewertung. Wir freuen uns auch über eure Nachrichten zu dieser Folge, wie ihr das ganze Thema wahrnimmt. Das interessiert uns natürlich brennend. Und wir sagen an dieser Stelle Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Danke, Maike. Danke, Ronja.